Okay. Mit der Technik geschafft. Okay. Ich möchte, dass wir am Anfang miteinander beten, bevor wir loslegen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater im Himmel, du bist groß, du bist mächtig, du bist gut und du bist mit uns in allem, was uns geschieht. Herr, ich bete einfach, dass du unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren öffnest für dich, dass du es nicht zulässt, dass wir uns ablenken und mit den Gedanken woanders werden, sondern du hirtst uns, du sprichst zu uns, Herr, sprich zu uns jetzt, durch dein Wort, durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. So. Ich weiß, wusste nicht, wann die beste Zeit ist. Also sage ich jetzt. Ich habe eine Aufgabe zu Hause. Ich soll die Decke im Keller dämmen, damit unsere Fußböden warm sind. Ich habe von Nico und vor allem von Sascha großartige Hilfe, dass wir viel geschafft haben. Trotz Sprachprobleme haben wir mit Übersetzung das meiste geschafft. Danke. Nochmal. Heute ist der erste Adventssonntag. Erster Advent. Das sieht man schon am Wetter, das passt so gut dazu. Ne? Mit der Adventszeit sind viele Dinge verbunden. Weihnachtsmarkt, Kerzen, schöne Lieder, vor allem Lieder über die Freude, die in dieser Jahreszeit besonders gesungen werden. Advent und Weihnachten, nicht wahr? Ich habe nur kurz geguckt, ich habe tatsächlich gegoogelt. Adventlieder. Also ich konnte nicht zählen, da waren so viele. Die meisten kannte ich gar nicht. Hier einfach ein paar Beispiele. Ja? Die kennt ihr auch, oder? O du fröhliche Tochter Zion, freue dich Welt. Engel bringen frohe Kunde. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Da sind bestimmt noch mehr, wenn wir uns überlegen. Freude. Und es ist eine frohe Botschaft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Gott ist Mensch geworden, um uns Menschen zu erlösen, um uns Hoffnung zu geben. Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Doch wir brauchen nicht lange zu schauen um uns, um zu sehen, es gibt nicht viel Grund zur Freude in dieser Welt. Wenn wir sehen, was los ist in Israel und all diese Trauer und Trauma unter den Juden, unter den Palästinensern, die dort leben, und dann, wenn man die Freude sieht unter den Menschen, die sich freuen, dass es den Juden so schlecht geht. Schlimm. Und wir können auch denken an die Ukraine. Menschen, die jeden Tag um ihr Leben fürchten. Die ihr Zuhause verlieren. Und das alles wegen dem Größenwahn eines Herrschers. Wir haben Freunde verloren, Familie verloren, Zuhause verloren. Ich denke auch an unsere Geschwister in Iran, aus Iran. Auch Menschen, die man kennt, verloren. Menschen, die selbst das Zuhause verlassen müssen, aus Angst vor Repressalien und hilflos zusehen, wie andere hingerichtet werden, nur weil sie sich beschweren. Ich habe auch vor kurzem zwei Zeitschriften bekommen. Zwei Zeitschriften. Beide hatten Artikel über Menschen, die verfolgt werden, nur weil sie Christen sind. Die wirklich um ihr Leben fürchten. Alles verlieren, nur weil sie Christen sind. Und dann kann man sich schon fragen, ist jetzt Freude angebracht in so einer Situation, in so einer Welt? Ich meine, wir können hier in Deutschland dieses Leid ausblenden. Ich kann die Zeitschriften in den Altpapier werfen. Ich kann die Nachrichten wegklicken oder Fernsehsender wechseln. Aber ob das der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Und vielleicht sitzt ihr da und überlegt euch, okay, warum erzählt er so viele schlechte Sachen? Ich will nicht hier sitzen, mich schlecht zu fühlen. Denn es ist doch eine frohe Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft. Ein Gott kam auf die Erde als Mensch. Engel haben Chöre gesungen. Aber wir müssen verstehen, was man die Weihnachtsgeschichte versteht. Das ist nicht nur Friede, Feuer, Eierkuchen. Wir lesen zum Beispiel Matthäus folgende Worte in Kapitel 18. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Auch das ist ein Teil von Weihnachten. Das ist eigentlich ein Zitat aus Jeremia. Da ging es hauptsächlich in Jeremia darum, dass all die Menschen ihre Verwandte und so verlieren, weil sie in Gefangenschaft weggehen nach Babylon. Und das sind über 1000 Kilometer weg. Ob man sie je wieder lebendig sieht, ist mehr als fraglich. Aber Matthäus, als er diese Worte zitiert, denkt weniger an die Gefangenschaft in Babylon, sondern dass ein willkürlicher Herrscher aus Angst vor seinem Machtverlust alle Kinder unter 2 Jahren, alle Jungs unter 2 Jahren umbringen ließ. Man kann sich schnell das wirklich schnell durchlesen und weitergehen, aber man muss erstmal da sitzen und sagen, okay, da ist ein Ort, wo Menschen wohnen, wo diese Kinder nicht mehr sind. Unfassbar. Nicht gerade ein Grund für große Freude. Ne? Wenn man da wirklich diesem bewusst wird, dann kann man auch überlegen, okay, musste das wirklich so passieren? Könnte Gott nicht was dagegen tun? Natürlich könnte was dagegen tun, aber wenn wir ehrlich sind und genau hinschauen, dann müssen wir sehen, in der Bibel gibt es viele Stellen, wo wirklich grausame Dinge geschehen, die Menschen einander antun. Menschen, vor allem die ohne Gott leben. Ich fand ein Zitat, also ich habe ein Zitat gelesen, einen Satz von Peter Hane, vor einiger Zeit gelesen, was ich wirklich in kurzen Worten sehr treffend fand. Ohne Gott ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Ohne Gott ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Und da glaube ich, sehen wir das oft genug heutzutage. Und das kann ich nur zustimmen. Die Menschen sind ohne Gott in einer Dunkelheit, wo sie wirklich sich um sich selbst kreisen, wo es darum geht, sich selbst zu behaupten, andere auszunutzen. Und da muss man sagen, okay, gerade in diese Dunkelheit kam Gott nicht in den Palästen und so, sondern in einem Stall, in einem unbedeutsamen Ort, um uns Menschen zu retten. Und das, darum geht es auch im Advent. Aber ich finde es auch interessant, Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt über das Feiern von Advent. Das Feiern von Advent ist nur für diejenigen möglich, die bedrückt sind in ihren Seelen, die wissen, dass sie arm und unvollkommen sind und die sich auf etwas Größeres freuen, das noch kommen wird. Die freuen sich auf das, was kommen wird. Dazu später werde ich noch mehr sagen, aber ich drücke die Idee einfach so aus. Auf der einen Seite, wer die Dunkelheit kennt, kann sich über Licht richtig freuen. Wer immer im Licht ist, wem es immer gut geht, der versteht diese Worte vielleicht nicht so sehr von Bonhoeffer. Wer viel Leid im Leben hatte, kann sich mehr auf das Kommende freuen. Dunkelheit. Das Licht scheint in die Dunkelheit. Und dass dieses Licht in die Dunkelheit scheint, das ist wirklich eine gute Nachricht. So sagt es Johannes, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Viele Menschen damals, wo Jesus auf die Erde kam, sie hatten eine Sehnsucht nach diesem Licht. Der Messias soll kommen und alles besser machen. Aber die Dunkelheit war noch da. Und je mehr Dunkelheit, umso größer die Sehnsucht. Und da gab es immer zwei Seiten zu dieser Geschichte. Immer wieder. In Lukas Kapitel 2 da sind Maria und Josef auf dem Weg in den Tempel, um ihren Sohn Jesus Gott zu weihen. Da kommt ein alter Mann einfach auf sie zugestürzt, völlig Fremder, nimmt das Kind in den Arm und sagte folgende Worte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Ich habe mir überlegt, wie wäre es denn für die Eltern, das zu hören? Von so einem Baby. Ja? Von einem fremden Mann namens Simeon. Das ist wirklich eine tolle Aussage. Auch, dass das Herr zuspricht, dass dieses Kind Heil für alle Völker bringt. Licht, das die Nationen erleuchtet, nicht nur die Israel. Und Ruhm für das Volk Israel. Das ist wirklich, wirklich eine frohe Botschaft. Darüber freuen wir uns auch, weil wir davon profitieren. Aber ich finde es interessant auch, dass gleich in dem nächsten Absatz holt Simeon nochmal Luft und sagt dann anschließend: Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen, du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. Es ist nicht nur Gutes, das bei kommt, weil manche Menschen das nicht annehmen wollen, was Jesus anbietet. Und da wehren sie sich dagegen und da kommt Schmerzen als Folge davon. Entscheidend hier ist in beiden Stellen, dass wir uns die Fragen stellen, worauf ist dein Herz gerichtet? Jesus kam in diese dunkle Welt und wo er war, er hat immer wieder dafür gesorgt, dass Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Blinde wurden geheilt, Lahme, Menschen und versucht kranke Menschen gesund, Verzweifelte bekommen Hoffnung, Erschöpften bekommen Ruhe. Überall machte er klar, dass er da war, um das eigentliche Problem endgültig zu lösen, die Trennung zwischen Gott und Menschen in der Sünde und Vergebung anzubieten. Aber nicht alle wollten dieses Licht haben. Nicht alle, leider. Sie hatten es sich in ihrer Dunkelheit schön eingerichtet. Und da drückt es Johannes so aus: Das Licht ist in die Dunkelheit, ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Manchmal stellt man sich die Frage, okay, warum wollen Menschen lieber Dunkelheit als Licht? Warum? Manchmal ist es, man hat sich gut eingerichtet in der Dunkelheit. Man kann sich sehr gut um seine eigene Sache kümmern, egoistisch leben. Und diese Menschen, die vielleicht von ihrer Dunkelheit profitiert haben in dem Moment, freuen sich nicht auf eine Botschaft, die Veränderung hervorbringt, die verlangt. Sie fühlen sich bedroht vielleicht, weil all das, was sie selbst aufgebaut haben, drohte einzusinken, wie so ein Sandschloss im Meer. Und so versuchten sie damals durch eine Hinrichtung dieses Licht zu beseitigen. Klappte natürlich Licht nicht, das kennen wir. Und so läuft es bis heute. Manche Menschen freuen sich auf das Licht, manche Menschen wollen das Licht lieber auslöschen. Das werden sie aber nicht schaffen. In dieser Kampf hinein, in diesen Worten, wenn wir an diese Worte denken von Anfang, wo es von Weinen ist, von Tränen. Interessant ist in dem Zitat, der Zitat kommt aus Jeremia 31. Gleich nach diesen Worten sagt Gott was anderes. So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück vom Weinen, deine Augen von Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft. Also gibt es beides. Ja, Tränen, Traurigkeit, Schwierigkeiten in dieser Welt, aber es gibt auch Hoffnung. Ein Lohn für die Mühe, egal wie dunkel diese Welt aussehen mag. Ich habe diese Zitat von Bonhoeffer, ich habe gesagt, ich würde nochmal zurückkommen. Was bedeutet das Wort Advent? Was heißt das Wort? Was bedeutet dieser Begriff? Weiß jemand? Ankunft. Dieses Wort bedeutet Ankunft. Ankunft. Und da geht es nicht, vor allem damals, als es irgendwie ins Leben gerufen wurde, da ging es nicht darum, dass wir uns auf die Ankunft von Jesus in eine Krippe, sondern da geht es um die Ankunft von Jesus, wenn er wiederkommt auf dieser Erde. Dass Jesus eine zweite Ankunft hat und wo dann, wenn das kommt, und das ist eben, worüber Bonhoeffer redet, da wird es was viel Größeres geben, worauf wir uns richtig freuen können. Richtig freuen. Hier haben wir beides. Freude und Leid. Lachen und Trauer. Beides gehört zum Leben. Beides gehört zum Evangelium. Und wenn ich im eigenen Leben zurückschaue, da denke ich sofort, wo dieses Thema mich wirklich berührt hatte. Ich denke an unseren ersten Advent als Paar. Wir waren nicht mal ein Jahr verheiratet und bekamen die Botschaft, dass mein Vater Krebs hat. Knochenkrebs im Endstadium. Und wir sind dorthin geflogen zu meiner Familie und ich weiß noch, wie es ist wie heute. Diese Gefühle, willst du feiern? Weihnachten? Wenn du weißt, da sitzt jemand, der vielleicht noch ein paar Wochen hat, man weiß nicht wie lange. Und da war beides. Auf der einen Seite Freude, die Weihnachten so mitspringt, auf der anderen Seite Trauer, weil da einer sitzt, der vielleicht nicht mehr lange leben wird, der vielleicht sogar, also es war auch so, seine letzte Weihnachten feierte. Was uns in dieser Zeit getragen hat, was uns heute in diesem Jahr trägt, ist diese Tatsache, dass ein Tag kommt, an dem alle Tränen getrocknet werden. Ein Tag kommt, an dem alle Lasten abgelegt werden. Es kommt ein Tag, wo die Hoffnung Wirklichkeit wird, sichtbar wird, wo die vollkommene Freude endlich da ist. Der Höhepunkt, das Beste. So kann man sagen, und so sage ich manchmal, die Krippe, das ist eigentlich nur die Einführung, die Einleitung in das, was noch kommt. Der erste Advent, die erste Ankunft von Jesus war vor vielen Jahren nur der Beginn von Gottes Reich auf Erden, die, wenn er wiederkommt, seine Vollendung findet. Das Beste kommt noch. Und darüber freue ich mich. Und darüber freuen alle, die mit Jesus gehen. Wir können uns richtig freuen. Beten wir zum Schluss zusammen. Guter Vater im Himmel, danke, dass du uns etwas gibst, was uns Hoffnung gibt in den schweren Zeiten, dass du uns Licht geschickt hast in unsere Dunkelheit. Herr, ich bin so dankbar, dass wir etwas haben, worauf wir uns freuen können, was auf uns zukommt. Und ich bete, dass wir alle lernen, wirklich von ganzem Herzen zu sagen, ja, Herr Jesus, komme bald. Komme bald. Amen. Wir haben die Möglichkeit, hier alle sind eingeladen, erstmal einen Kaffee zu trinken und dann anschließend essen. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft zusammen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten ersten Advent mit dem Herrn. Amen.